Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann und dass so viele da sind. Ich habe noch nie so viele junge Leute auf einen Haufen gesehen. Bei uns gibt es sowas gar nicht. Ich komme aus Bayern, da ist es sowieso. Ich meine, es gibt schon junge Leute, aber es gibt wenige, die sich für den Glauben so interessieren wie ihr. Und ich komme also aus einer Gegend, wo sowas gar nicht möglich wäre. Da würden vielleicht 200 zusammenkommen, aber nicht so viele wie hier. Deswegen freue ich mich wirklich. Ihr habt so eine kleine Einleitung bekommen. Das Thema lautet vom Affenmenschen zum Übermenschen. Ich gebe solche Vorträge, ganze Reihe draußen auf dem Büchertisch. Die gibt es kostenlos zum Mitnehmen. Ich habe allerdings nicht genügend für alle dabei. Seid ihr zu viele. Aber ihr könnt sie kostenlos nachbestellen. Wir haben eine YouTube-Seite, eine Facebook-Seite, eine Internetseite. Und vor 10 Jahren... hat mich Gott gerufen. Ich habe es nicht geplant. Ich wollte auch mit Gott nicht, hatte keinen Plan mit Gott, mich hat keiner überredet. 40 Jahre lang habe ich vorher die Evolutionstheorie vertreten und wenn jemand mit der Bibel gekommen wäre, hätte ich gesagt, so ein Spinner. Und hätte den niedergeredet mit Argumenten. Weil die Evolutionstheorie, das war meine Weltanschauung. Und die habe ich bis in alle Facetten sozusagen auch gekannt. Und dann hat Gott vor 10 Jahren was anderes gemacht. Er hat mir plötzlich gezeigt, dass er ein allmächtiger Schöpfer ist. Und ich habe mich dann mit der Bibel auseinandergesetzt. Und so sind diese Vorträge entstanden und darunter auch dieser hier. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Also zunächst einmal die Frage, woher, wozu und wohin? Und dann die Antworten der Evolutionstheorie. Das wird jetzt vielleicht überraschen, aber die Evolutionstheorie kann uns tatsächlich auf diese 3 Fragen Antworten geben. Zumindest versucht die das. Und dann werden wir uns die Evolutionstheorie genauer anschauen. Wir möchten sie sozusagen testen. Dann der Punkt, ein Mensch ist ein Mensch, ein Affe ist ein Affe. Dann die Antworten der Bibel und zum Schluss ihre oder eure Antwort. Es soll ja nicht nur darum gehen, um die Frage wissenschaftlich gesehen, sondern auch, wie man das bewertet. Wie stehe ich persönlich eigentlich zu dem ganzen Thema? Ja, also jetzt noch einmal zu diesen 3 Fragen. Also die meisten Menschen haben sich ja in ihrem Leben schon einmal diese 3 großen Fragen gestellt. Woher komme ich? Wozu bin ich hier? Und wohin gehe ich? Sollte jeder schon mal gemacht haben, zumindest. Nun, was sagt zum Beispiel der Johann Wolfgang von Goethe dazu? Der Mensch ist ein dunkles Wesen. Er weiß nicht, woher er kommt, noch wohin er geht. Er weiß wenig von der Welt und am wenigsten von sich selber. Das ist also dieser berühmte Dichter. Klingt ja nicht so, als ob er sehr viel wüsste darüber, über den Menschen. Es ist alles im Dunkeln offenbar. Ein anderer hier dazu, der Professor Albert Einstein, bekannter Physiker, er sagt, wer sein eigenes Leben und das seiner Mitmenschen als sinnlos empfindet, der ist nicht nur unglücklich, sondern auch kaum lebensfähig. Er sagt, wenn ich eine Lebenseinstellung habe, wo mein Leben keinen Sinn hat, dann bin ich eigentlich für dieses Leben hier überhaupt nicht tauglich. Ich denke, da hat er schon mal einen ganz guten Punkt herausgestellt. Die Evolutionstheorie, wie sie heute in den Medien vermittelt wird und wie ihr konfrontiert werdet, überall, ihr werdet regelrecht bombardiert, wir haben 2 Kinder, unsere Sarah ist 19, der Bernhard ist 15, da bin ich immer direkt am Ball, da weiß ich schon, was da so war und was da noch ist. Die Sarah ist da schon draußen, aber der Bernhard nicht, der ist mittendrin. Die gibt Antworten. Woher komme ich? Die Antwort ist, ich bin das Ergebnis eines jahrmilliardenwährenden zufallsgesteuerten Evolutionsprozesses. Bevor ich gezeugt wurde, gab es mich als Individuum nicht. Also im Prinzip vielleicht vereinfacht so ein Bild, ja. Aus dem Wasser kommend, das Leben soll sich entwickelt haben über die Fische, Amphibien, Reptilien, Säugetiere und zum Schluss den Menschen und vielleicht sogar weiter den Übermenschen. Die 2. Frage, wozu bin ich hier? Was sagt die Evolutionstheorie? Sie sagt wieder, ich bin nur eine Zwischenstufe in einem jahrmilliardenwährenden zufallsgesteuerten Evolutionsprozess. Mein Leben als Individuum hat letztlich keinen Sinn. Das Beste, was ich machen kann, ist, mein Leben zu genießen. Wenn das Leben keinen Sinn hat, ja, dann muss man halt schauen, dass man das Beste draus macht. So ganz nach dem Motto, wie es ja auch in der Bibel schon zu finden ist, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich meine, so leben die meisten Menschen heutzutage. So habe ich früher auch gelebt. Wenn das Leben keinen Sinn hat, dann muss ich schauen, dass ich das genieße. Man könnte noch ein paar Dinge dazufügen, gell? Heiraten und verheiraten und kaufen und verkaufen. Das sind so die Dinge, die man noch dazu addieren müsste, weil das für viele Leute noch wichtig ist. Dritte Frage, wohin gehe ich? Evolutionstheorie sagt, ich bin nur eine Zwischenstufe auf dem Weg zu einer höheren Lebensform in einem jahrmilliardenwerten zufallsgesteuerten Evolutionsprozess. Nach dem Tod ist mein Leben als Individuum vorbei. Das sind die Antworten, die uns die Evolutionstheorie dazu gibt. Vereinfacht dargestellt noch einmal so, vom affenartigen Vorfahren zum Menschen, ja, und dann vielleicht sogar weiter bis zum Übermenschen. Wer ein bisschen aufmerksam in den Medien ist, der wird das sehen, dass diese Gedanken gerade so mit New Age und Esoterik momentan auch ganz stark im Kommen sind. Was sagen einige Vertreter der Evolutionstheorie? Hier ein bekannter Vertreter, der Professor William Provine. Er sagt, lassen Sie mich zusammenfassen, was die moderne Evolutionsbiologie uns verkündet. Wenn ich sterbe, kann ich absolut sicher sein, dass ich tot bin. Das ist mein Ende. Es gibt keine letztliche Begründung für Ethik, keine letztliche Bedeutung des Lebens und auch keinen freien Willen des Menschen. Der Mann hat absolut recht in seiner Weltanschauung. Der ist ein Hardcore-Evolutionist, könnte man sagen. In seiner Weltanschauung ist die logische Konsequenz, dass wir nur programmierte Maschinen sind, die keinen freien Willen haben. So sieht die Sache eigentlich aus, wenn man die Evolutionstheorie bis zu Ende durchdenkt. Die Natur hat uns sozusagen programmiert und wir reagieren nur so, wie wir müssen. Das als kurze Einleitung. Ist also ein sehr kontroverses Thema. Ich möchte mit euch jetzt diese Evolutionstheorie testen, indem ich sozusagen die Dinge anschaue, was man heute in der Wissenschaft schon alles rausgefunden hat und wie man es bewertet. Also ganz stark vereinfacht, dieser evolutionistische Stammbaum beginnt ganz unten angeblich mit dieser Urzelle und dann verzweigt dieser Baum. Irgendwann da oben ist dann der Affe, rechts daneben der Mensch. Naja, und jetzt behauptet man, es hätte einen affenartigen Vorfahren gegeben. Wir hätten also die Affen und die Menschen hätten einen gemeinsamen Vorfahren. Das habt ihr sicherlich öfter schon gesehen, diese evolutionistische Entwicklungsreihe, der affenartige Vorfahre. Naja, dann muss es ja irgendwelche Zwischenformen gegeben haben. Es geht ja nicht einfach so. Und dann der heutige Mensch. Ein bisschen eine wissenschaftlichere Darstellung ist die hier. Da sind jetzt hier einige Namen genannt, wissenschaftliche. Lasst euch da nicht abschrecken, ihr werdet eine ganze Reihe von Namen hören. Nur damit ihr ein bisschen wisst, was so dahinter steckt. Zum Beispiel der Australopithecus Afarensis, sagt man, vor 4 Millionen Jahren hätte er gelebt, der Australopithecus africanus vor 3 Millionen Jahren, der Australopithecus robustus vor 2 Millionen, Australopithecus boisei vor 1 Million Jahre. Also alles Australopithecus, ich erkläre es dann noch, was das genau ist. Und dann geht es weiter bis zur Gegenwart, bis zum modernen Menschen. Da haben wir Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens. Wer von euch vielleicht schon mal das im Latein ein bisschen gehört hat, Homo heißt Mensch. Also wir haben hier Australopithecus und dann rechts haben wir Mensch. Das ist so die klassische Darstellung, wenn ihr in Museen heutzutage noch geht, werdet ihr in vielen noch sowas finden. Wir werden aber später noch ein bisschen dazu hören, es ist heutzutage noch ein bisschen detaillierter. Was machen die Wissenschaftler da eigentlich? Die sitzen da vor so einem Puzzle in der Regel. Die graben irgendwas aus, haben irgendwelche Versteinerungen und müssen jetzt da versuchen, die zusammenzusetzen richtig. Und da kann man sich schon vorstellen, dass das nicht so leicht ist. Da kann man ja leicht irgendwelche Fehler machen, wenn man die Teile falsch zusammensetzt. Das möchte ich euch mal zeigen. Wir haben hier auf der linken Seite ist eben so ein Kopf, so ein Skelett nur noch übrig. Die Weichteile normalerweise, wenn sowas versteinert wird, die verrotten ja. Da bleibt ja nichts übrig. Jetzt kann ich hergehen und kann da eine menschliche Rekonstruktion machen. Ich kann also sagen, naja, das war wahrscheinlich ein Mensch. Die Weichteile hinterlassen nämlich in dem Skelett überhaupt gar keine Kennzeichen. Jetzt kann ich aber mit demselben Skelett Folgendes machen. Ich mache dann sowas. Das sieht dann eher effisch aus. Und da ist ein großer Spielraum, was die haben, die Wissenschaftler, was man halt im Museum zeigen will und welchen Eindruck man bei den Leuten erwecken will. Hier zum Beispiel der Dr. Ernest Hutton, ein evolutionistischer Anthropologe, also ein Wissenschaftler, der sich mit der Menschheitsgeschichte befasst. Er sagt, der Versuch, die Weichteile zu rekonstruieren, ist ein noch gewagteres Unternehmen, also als das Skelett. Die Lippen, die Augen, die Ohren und die Nasenspitze hinterlassen in den darunterliegenden Knochenpartien keine Spuren. Sie können mit derselben Mühelosigkeit dem Schädel eines Neandertalers die Merkmale eines Schimpansen oder die Gesichtszüge eines Philosophen aufprägen. Er ist ganz ehrlich, aber wer weiß das von uns, wenn er ins Museum geht? Ja, das wissen wir nicht. Wir denken, das ist wissenschaftlich belegt, dass die so ausgeschaut haben, wie sie ausschauen. Diese mutmaßlichen Restaurierungen haben wenig oder gar keinen wissenschaftlichen Nutzen. Sie bewirken wahrscheinlich nur, dass die Öffentlichkeit irregeführt wird. Er gibt zu, diese Museumsdarstellungen führen eigentlich irre. Hier ist links eine Darstellung eines angeblichen Vorfahren des Menschen und rechts ist die Aussage hier dazu des Künstlers, der diese Rekonstruktion erstellt hat. Er sagt: Ich wollte diesem affenartigen Gesicht einen menschlichen Ausdruck verleihen, um anzudeuten, in welche Richtung die weitere Entwicklung verlaufen würde. Also dem hat man bereits gesagt, du, das muss ein Mensch werden. Mach doch bitte das Gesicht so, damit die Entwicklung so das widerspiegelt. Also mach dir das ein bisschen menschenartig. So sieht es ja auch aus. Also das muss man wissen. Jetzt schauen wir uns aber im Einzelnen mal diese Vertreter hier an. Zunächst einmal fangen wir an mit diesem Australopithecus afarensis ganz links. Was hat man da gefunden? Ja, hier ist so ein typischer Schädel, was man da ausgegraben hat. Und das sieht eigentlich schon ziemlich affenartig aus, oder? Der bekannteste Einzelfund hier ist Lucy. Hat man 1973 in Äthiopien entdeckt, von dem Wissenschaftler Johansson. Und naja, was hat man gefunden? Zunächst einmal, man hat nur wenige Bruchstücke, wenige Fragmente von dem Schädel gefunden. Das sieht man hier schon, da ist das Gesicht bei weitem nicht erhalten. Das ist eigentlich nur so ein Rahmen irgendwie drumherum, mehr ist gar nicht da. Mehr gibt es nicht von diesem bekannten, berühmten Lucifund. Und doch wurden dann solche Abbildungen gemacht. Noch dazu, wenn du ein bisschen genauer hinschaut in der Darstellung, kommt es nicht so gut raus, mit dem Weißen in den Augen. Warum? Ganz einfach deswegen, weil nur der Mensch das Weiße im Auge hat, der Affe nicht. Also wenn man das Weiße im Auge darstellt, dann macht man den automatisch menschenähnlicher. Aber die Weichteile sind nicht erhalten. Die Frage ist, woher wussten die das dann eigentlich? Wenn man das Aussehen nicht kannte und nur wenige Schädelfragmente erhalten sind, woher kann man das Aussehen eigentlich dann kennen? Mit dem, was man tatsächlich gefunden hat, hätte man entweder sowas, Moment, sowas rekonstruieren können, einen Affenmenschen vielleicht, oder sowas, mit heller Haut, wenn wir wollen, oder auch direkt einfach als Orang-Utan. Jede Variante ist möglich, weil man einfach nicht mehr weiß. Aber im Museum werden Sie die ganz rechts nicht finden, die vom Orang-Utan, weil man ja will, dass man hier man behauptet, man hätte einen affenartigen Vorfahren gefunden. Es geht weiter, wir schauen uns dann mal an, diese Fußknochen. Ja, wo sind denn da eigentlich die Fußknochen? Ich sehe hier keine. Man hat dann später tatsächlich noch zwei winzig kleine Fußknöchel, Bruchstücke gefunden, aber das war es dann auch schon. Trotzdem, im Museum steht dann so ein Fuß da. Ja, warum? Woher will man wissen, dass der Fuß menschenähnlich war, wenn überhaupt keine entsprechenden Fußknochen da sind? Nun, die Wissenschaftler haben Folgendes gemacht. Man hat in der Nähe, einige Kilometer davon entfernt, 1978 diese Fußspuren hier gefunden. Von der Mary Leakey, ist eine bekannte Wissenschaftlerin. Die sollen jetzt den aufrechten Gang von Lucy beweisen. Aber die große Frage ist natürlich, gehören diese Fußspuren überhaupt zu der Lucy, die man da gefunden hat? Zu wem gehören die eigentlich? Wenn man sich die Fußspuren in der Vergrößerung anschaut, dann sieht es so aus, dann sieht man schon mal ganz klar, dass der große Zeh nicht deutlicher absteht als bei modernen Menschen. Warum ist das wichtig? Na, ganz einfach deswegen, wenn man mal hier das vergleicht, Wir haben hier den Orang-Utan rechts. Da steht der Zeh, der große, weit ab. Ja, warum? Ja, ganz klar, weil der Affe in den Bäumen lebt und der braucht natürlich diesen abstehenden Zeh. Aber was man hier gefunden hat bei der Lucy ist eine 1:1 Anordnung wie beim modernen Menschen. Das macht es natürlich schon schwer, das überhaupt als Übergangsform zu bezeichnen. Hier ist die Mary Leakey, was sagt sie selber dazu? Die Fußabdrücke sind erstaunlich ähnlich denen des modernen Menschen. Die Fußform ist identisch mit unserer Fußform. Oder noch jemand, der Professor Russell Tuttle, wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie. Die Fußabdrücke ähneln denen von ganz gewöhnlichen, barfüßigen, modernen Menschen. Nichts deutet darauf hin, dass die Laetoli-Hominiden, das ist einfach nur ein komplizierter Ausdruck für diese Lucy-ähnlichen Funde, einen schlechteren zweibeinigen Gang hatten als wir. Wenn wir nicht wüssten, jetzt kommt's, wenn wir nicht wüssten, dass die Fußabdrücke so alt sind, müssten wir den Schluss ziehen, dass sie von einem Vertreter unserer eigenen Art, dem Menschen, stammen. Also er sagt, naja, also eigentlich, wenn man das so anschaut, diese Fußspuren, klar, Mensch. Aber wir wissen ja, dass die alt sind. Das ist die große Frage, woher wissen wir das? Und ich kann das heute nicht ausführen, ich habe einen extra Vortrag dazu, weil das ein großes Thema ist, ein großes Fass, das man da aufmachen muss. Wie alt sind diese Fußspuren? Kann man das Alter überhaupt bestimmen? Ich bin Physiker, ich weiß, wie man so Alter bestimmt. Ich sage euch nur eins ganz kurz. Es gibt keine Möglichkeit, das Alter direkt zu bestimmen, sondern man muss eine Messung machen, mehrere Annahmen und dann rechnet man ein Alter aus. Wenn nur eine dieser Annahmen falsch ist, kann man das ganze Alter in der Pfeife rauchen. Ihr versteht's? Das sagt man euch aber nicht. Das Kleingedruckte steht nämlich nicht dabei, was angenommen wird, damit das Alter rauskommt, wenn ihr irgendwelche Alter lest. Das steht nie dabei. Aber im Physiklehrbuch steht es drin. Allerdings vergessen das auch die Physiker irgendwann einmal, wenn sie in den höheren Semestern sind und meinen, die Annahmen wären richtig. Die wahrscheinlichste Erklärung ist also einfach, dass diese Fußspuren überhaupt nicht zu Lucy gehören, sondern von einem erwachsenen Menschen und einem Kind stammen, die nebeneinander barfuß liefen. Die evolutionistische Anthropologin Adrienne Zielmann, die stellt jetzt fest, dass Lucy und Zwergschimpansen fast identische Gehirn- und Körpergröße sowie Statur haben. Also die vergleicht das jetzt sogar mit Schimpansen einfach. Sie sagt, die Ähnlichkeiten deuten darauf hin, dass Zwergschimpansen ihre hinteren Gliedmaßen auf dieselbe Art und Weise wie Lucy benutzen. Ja, wenn sie die hinteren Gliedmaßen auf dieselbe Art und Weise benutzen wie Zwergschimpansen, wie können sie da eine Übergangsform gewesen sein? Vom Laufen her, was man behauptet. Also eher sowas. Wenn man sich den Australopithecus afarensis mal anschaut, schauen wir uns die einzelnen Teile an. Der Schädel war affenartig. Die Gehirngröße war klein, ähnlich wie bei Zwergschimpansen. Das Kiefer ist ähnlich wie bei Zwergschimpansen. Die ganze Statur ist ähnlich wie bei Zwergschimpansen. Die Schultern ähnlich wie bei Menschenaffen. Lange Arme wie bei Zwergschimpansen. Und die Handgelenke, die haben einen speziellen Verschlussmechanismus, geeignet zum Knöchelgang. Das ist etwas, vielleicht hat das schon mal jemand im Zoo gesehen, dass die Affen so laufen wie der hier. Die können, da macht es einen Klack, und dann können die ihre Gelenke so verhaken und dann kann die auf den Knöchel laufen. Das können wir nicht. Aber wenn die jetzt auf vier Beinen gehen, dann machen die zuerst dieses Verhaken und dann können die so ein bisschen auf vier Beinen laufen, wie hier. Dann hat man festgestellt, die haben lange gekrümmte Finger, geeignet zum Klettern in Bäumen, ganz ähnlich wie Schimpansen. Einen starken Rücken, ja, wie man es eben zum Klettern in Bäumen eben braucht bei den Affen. Und einen kegelförmigen Brustkorb, ganz typisch für Affen. Was ist mit dem Brustkorb? Naja, man sieht hier auf der linken Seite das Skelett eines Menschen. Und da hat man einen fassförmigen Brustkorb, der sich nach oben und unten schließt. Aber rechts ist das Skelett eines Gorillas mit einem kegelförmigen Brustkorb, der sich nach unten öffnet. Und genau das hat man beim Australopithecus. Also auch das spricht überhaupt nicht für die Übergangsform. Aber es geht weiter. Schauen wir uns das Becken an, wir gehen jetzt weiter nach unten. Das hat wahrscheinlich nur einen nicht sehr stabilen, ungünstigen, zweibeinigen, man spricht von einem Watschelgang, ermöglicht. Ich möchte es dann her gleich nochmal erläutern, was mit dem Watschelgang bin. Gemeint ist, wieder eine Vertreter der Evolutionstheorie, die sagt, es scheint, dass die Australopithecinen ganz anders als der Mensch gingen, in einer Art von Watschelgang. Das ist jetzt interessant, weil dieser zweibeinige Watschelgang auch bei heutigen Affen vorkommt. Die gehen nämlich bis zu ca. 10% ihrer Zeit nicht auf vier Beinen, sondern bewegen sich dann in dieser Gangart fort. Und aus dem Grund kann man auch nicht sagen, dass der Watschelgang ein Beweis für eine evolutionäre Zwischenform ist, wenn es es ja schon bei Affen gibt. Also hier, das ist nochmal demonstriert, dieser Gorilla da, der läuft jetzt da ein bisschen in dem Watschelgang, der beherrscht es ganz gut, aber man sieht eben, wie er da so dahin watschelt. Das ist das Beste, was der hinkriegt. Ja, besser geht's nicht. Und das geht auch nicht sehr lang. Dann weiter, Australopithecus afarensis, er hat kurze Beine, typisch für Affen. Und lange gekrümmte Zehen, natürlich auch wieder zum Klettern in Bäumen geeignet. Also wenn man alles mal hier zusammennimmt, sind es einfach alles Merkmale typisch für Affen. Wir gehen weiter, wir schauen uns die nächsten angeblichen Übergangsformen an. Den Australopithecus africanus, da sieht der Schädel so aus. Naja, der sieht schon ziemlich ähnlich aus wie der vorherige, oder? Ich zeige euch es nachher gleich nochmal im Überblick. Was sagt ein Vertreter der Evolutionstheorie dazu? Der Professor Henry McHenry. Er sagt, das postkraniale Skelett, komplizierter Ausdruck, gell? Er meint eigentlich nur alles vom Skelett außer am Kopf. Das postkraniale Skelett des frühen Australopithecus africanus ist sehr ähnlich dem Australopithecus afarensis. Also er sagt, wenn wir mal den Schädel wegnehmen, dann ist das eigentlich alles andere sehr ähnlich dem anderen affenartigen Vorfahren, dem angeblichen affenartigen Vorfahren, was wir gerade gesehen haben. Ja, und wenn man den Schädel vergleicht, direkt im direkten Vergleich, na also da würde ich sagen, der Schädel links und rechts sind im Prinzip hier affenartig, die sind einfach typisch für heute lebende Affen. Also kein Grund, hier eine Übergangsform irgendwie heraufzubeschwören. Der nächste Fund, wir gehen weiter, der Australopithecus robustus. Der sieht ein bisschen anders aus. Das ist der Schädel, der sieht ungefähr so aus. So geht so breit auseinander hier. Ja. Was sagt wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie? Die Gangart von Australopithecus robustus war wahrscheinlich gleich wie bei den grazilen Australopithecinen. Also mit diesen grazilen Australopithecinen, da meint er eben den Australopithecus afarensis und africanus. Er sagt, naja, die Gangart war die gleiche. So können wir davon ausgehen. Das heißt mit anderen Worten, alles was da unten ist, ähnelt dieser Gattung. Also der gleiche Skelettaufbau. Ja, und wenn das untere gleich ist, wie sieht es dann oben aus? Naja, ich habe hier zum Vergleich mal ganz links einen Gorillaschädel hingetan. Man sieht hier ganz deutlich die starke Ähnlichkeit zum Gorillaschädel. Also auch das wieder lässt es nicht als Übergangsform erscheinen. Machen wir dann noch eins weiter. In dieser Reihe Australopithecus, der Australopithecus Boise. Der sieht so aus. Auch wieder so breit, dieser Schädel. Was sagt wieder der Professor Bernard Wood? Das teilweise erhaltene Skelett weist Gliedmaßen auf, deren Proportionen an Australopithecus afarensis erinnern. Also er sagt jetzt wieder, dass das Skelett von dem Australopithecus Boise außer dem Schädel an den Australopithecus afarensis erinnert, den wir aber schon als Affen klassifiziert haben. Naja, und jetzt ist nur noch die Frage des Schädels, aber mit dem Schädel sieht die Sache ja wie folgt aus. Ich habe hier nochmal diese vier Vertreter nebeneinander gestellt. Wir haben ganz links den Australopithecus afarensicus und africanus, die sind ganz klar ähnlich heutigen Zwergschimpansen. Und rechts daneben den Robustus und den Boise. Im Übrigen, da sieht man also, die sind ähnlich am Gorilla. Im Übrigen fragt man sich schon, was hier für eine Übergangsform da sein soll, von links nach rechts. Das sind ja zwei verschiedene Gruppen. Also mit anderen Worten, wir haben hier einfach zwei verschiedene ausgestorbene Affenarten. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Indizien, die deuten darauf hin, dass es sich bei den Australopithecinen einfach um ausgestorbene Affen handelt. Und jetzt lasse ich nochmal ein paar Vertreter der Evolutionstheorie sprechen, damit ihr seht, das ist nicht nur meine Meinung. Hier der Professor Solly Zuckermann, ein Zoologe, ein Vertreter der Evolutionstheorie, der sagt, im Vergleich mit einem menschlichen Schädel ist der Schädel des Australopithecus eindeutig affenartig. Wollte man das Gegenteil vorschlagen, könnte man genauso gut behaupten, dass schwarz und weiß dasselbe seien. Also, deutlicher kann man das nicht sagen, denke ich. Oder der Professor William Howells, evolutionistischer Anthropologe, das Becken war auf keinen Fall modern, auch die Füße nicht. Die Zehen waren gekrümmter als unsere. Die Fersenbeine hatten keine den aufrechten Gang stabilisierenden Höcker. Die Fingerknöchel waren gekrümmt, so wie man sie bei den Bäumen kletternden Affen findet. Also wenn wir das alles zusammenfassen hier, Australopithecus, muss man eigentlich drüber schreiben, Affe. Das ist eigentlich der ehrliche Befund, ohne jetzt mit dieser evolutionistischen Brille, die sozusagen alles immer irgendwie einordnen will, unbedingt in eine Übergangsform. Es gibt aber neben diesen dargestellten klassischen Museumsfunden noch modernere Funde. Ich bin das in einem meiner Vorträge gefragt worden, da kam eine Studentin auf mich zu, die sich da auskennt, und die hat gemeint, ich hätte die modernen Funde nicht erwähnt. Das mache ich jetzt. Mache ich aber nur kurz, weil wir nicht die Zeit haben, im Detail darauf einzugehen, aber damit ihr seht, ich präsentiere euch da nicht irgendwas Älteres oder was Veraltetes. Wir machen jetzt hier das Fass sozusagen nochmal auf. Und da sind rote Punkte. Da hat man mittlerweile alles Mögliche noch weiter gefunden. Ein ganzes Arsenal von Funden fährt man da jetzt auf, um beweisen zu wollen, dass wir doch von einem affenartigen Vorfahren abstammen. Man kann das jetzt klassifizieren in zwei Gruppen. Das eine sind einfach alles Australopithecus. Aber die hatten wir ja schon zur Genüge abgehandelt. Da müssen wir eigentlich gar nicht mehr lange drüber reden. Ich nenne jetzt nur mal ein paar Namen. Australopithecus anamensis, der ist ähnlich dem Australopithecus afarensis. Australopithecus paregalsali, ebenfalls ähnlich. Da hat man sogar nur eine Kinnlade gefunden. Außer dem Kinn hat man nichts. Und da definiert man dann gleich eine neue Art. Oder der Australopithecus ethiopicus, auch wieder ähnlich Australopithecus afarensis, Australopithecus gari, wieder ähnlich Australopithecus afarensis, und dann haben wir zum Schluss noch den Australopithecus sediba. Da weiß man gar nicht, was man mit dem anfangen soll. Der wird momentan immer noch als unbekannte Spezies eingeordnet. Der passt überhaupt nicht in diese angebliche Entwicklungsreihe rein. Den müsste man eigentlich sogar ganz weglassen. Dann gibt es noch eine zweite Gruppe. Das sind jetzt die, die nicht Australopithecus sind. Die habe ich jetzt auch aufgezählt. Da haben wir hier zum Beispiel den Sahelanthropus tschadensis. Der ist umstritten. Da streiten die Vertreter der Evolutionstheorie. Und die sagen, naja, also eigentlich passt er doch nicht in die Entwicklungslinie. Die anderen sagen doch, ja, nein. Also man kann sich nicht einigen. Sprich, wenn man da sich nicht einigen kann, ist das Beste, man tut ihn nicht rein, oder? Ororintugenensis, auch der ist umstritten. Der passt auch nicht in die Entwicklungslinie. Der Ardipithecus cadaba, der ist auch umstritten. Der ähnelt höchstwahrscheinlich, also so wie es ausschaut, einem Zwergschimpansen. Der Ardipithecus ramidus, ebenfalls umstritten, passt nicht in die Entwicklungslinie. Und auch der Kenianthropus platyops, der ist ähnlich dem Australopithecus afarensis. Wie gesagt, ich kann jetzt im Detail nicht drauf eingehen, aber nur damit ihr das seht, die Namen, und dass das im Grunde eigentlich alles umstritten ist. Also von wegen klare Indizien. Also wenn man das sozusagen einfach jetzt hier nochmal zusammenfasst, die Klammer drüber, es bleibt dabei. Die linke Seite der Grafik hier, die zeigt uns ausschließlich Affen. Und wir machen jetzt weiter mit der rechten Seite. Da geht es jetzt mit dem Homo habilis als nächstes weiter. Was hat man da gefunden? Nun, ich habe hier ganz bewusst zwei Schädel gezeigt. Sonst habt ihr immer nur einen gesehen, jetzt sind es zwei. Das hat einen Grund. Weil man nämlich nicht so genau weiß, wie der ausgesehen hat. Oder was man da, der kann wie links oder wie rechts, so genau weiß man das nicht. Diese Einordnung von Homo habilis, die ist umstritten. Die evolutionistischen Wissenschaftler sind sich einfach wieder nicht einig, ob die gefundenen Fossilien überhaupt alle zu derselben Art oder Spezies gehören. Hier sagt der Professor Jan Tattersall, Homo habilis hat den Status einer alles umfassenden Mülleimer-Spezies, in der man bequem viele unterschiedliche Fossilien unterbringen könnte. Also was er eigentlich sagt ist, naja, mit all den Funden, wo man nicht wusste, was man macht, die schmeißt man alle da rein, in diese Kategorie. Das weiß man natürlich normalerweise nicht, wenn man das irgendwo im Museum sieht, aber er sagt, genau so sieht es leider aus. Ja? Wir haben keine Ahnung, was wir mit diesem ganzen Sammelsurium machen sollen. Manche Experten haben die Spezies in zwei separate Gruppen geteilt, mit der neuen Spezies Homo rudolfensis und der alten Homo habilis. Aber auch damit war der Streit oder ist der Streit nicht zu beenden. Und deswegen gibt es hier den Professor Wood, der macht uns hier einen Vorschlag. Er sagt, wir empfehlen, dass Homo habilis und Homo rudolfensis bis auf Weiteres der Spezies Australopithecus zugeordnet werden. Er sagt, solange wir es nicht wissen, sollten wir die eigentlich weiterhin in der affenartigen Kategorie drin lassen. Und wir wissen aber, dass es nicht nur affenartig ist, das waren einfach Affen. Mit anderen Worten, wir erweitern jetzt hier die Klammer einfach, das war einfach ein Affe mehr. Wir machen weiter mit, ja mit wem? Homo erectus. Der, das sieht man jetzt hier schon an dem Schädel, das sieht jetzt schon wirklich menschenartig aus, ja. Auffällig, wenn man den untersucht, ist da hier die Gehirngröße. Die liegt bei diesem Fund im Durchschnitt bei 970, 973 Kubikzentimeter. Das ist kleiner als der Durchschnitt beim modernen Menschen. Wir haben so im Schnitt, wenn wir ausgewachsen sind, 1350 Kubikzentimeter. Die Vertreter der Evolutionstheorie sagen das, aha, kleineres Gehirn, also niedrigerer Entwicklungsstand als der moderne Mensch. Aber kann man das sagen? Kann man sagen, wenn das Gehirn kleiner ist, derjenige oder diejenige ist weniger entwickelt? Gegen diese Hypothese spricht die starke Variation der Gehirngröße beim Menschen. Wenn man heutzutage so reinschaut, man hat schon Gehirne gefunden mit 850 oder noch weniger Kubikzentimeter bis 1850. Also das ist eine große Bandbreite, ja. Und trotzdem hat man nicht beobachtet, dass Menschen mit kleineren Gehirn dümmer werden. Das zeige ich gleich nochmal. Also hier der Professor Ralph Holloway, Vertreter der Evolutionstheorie, er sagt, die Bandbreite der Gehirnkapazität des modernen Homo sapiens, also des modernen Menschen, beträgt ungefähr 1000 Kubikzentimeter, wobei kein klarer Zusammenhang der Gehirnkapazität und dem Verhalten hergestellt werden kann. Er sagt, das kann man nicht. Man kann nicht hergehen und sagen, größeres oder kleineres Gehirn, der ist klüger. Hier ist zum Beispiel der Anatole France, ein Literatur-Nobelpreisträger aus dem letzten und vorletzten Jahrhundert. Der hatte nur ein Gehirn mit 1000 Kubikzentimeter Größe und hat trotzdem den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Also daran liegt es offensichtlich nicht. Neben der Gehirngröße führen jetzt die Vertreter der Evolutionstheorie auch noch bestimmte Merkmale des Schädels von Homo erectus an, die ihn jetzt angeblich vom modernen Menschen deutlich unterscheiden sollen. Man sagt, er hätte vorstehende Augenbrauen, ein schwach ausgeprägtes Kinn, großes Unterkiefer und auch nach vorne stehend, eine flache, zurückweichende Stirn, große Zähne, ein relativ großes Gesichtsskelett und dickwandiger Schädel. So. Jetzt ist aber interessant Folgendes. Diese oder viele dieser angeführten Unterscheidungsmerkmale, wo findet man die? Ihr müsst nur nach Australien gehen. Da gibt es heute noch lebende Ureinwohner, die ganz klar Menschen sind. Das weiß man mittlerweile. Ich habe im vorletzten Jahrhundert tatsächlich noch gedacht, die wären es nicht, aber die sind wirklich Menschen. Und der Jamie Shreve, der stellvertretende Herausgeber der prominenten Zeitschrift National Geographic, sagt, diese, also Ureinwohner weisen alle Merkmale eines robusteren Menschen auf, mit dickwandigen Schädelknochen, hervorstehenden Überaugenwülsten und großen Zähnen. Also das ist ein Mensch, bitte. Ja, das ist kein Affe oder affenartiger Vorfahre. Er sieht allerdings anders aus als wir in der Regel. Ja. Ist trotzdem Mensch. Das übrige Skelett von Homo erectus unterscheidet sich auch nicht wesentlich von modernen Menschen. Man hat zum Beispiel heutzutage haben wir so moderne Methoden, computertomografische Scans gemacht. Man hat einen Knochen gefunden und hat mit dem Knochen das Innenohr analysiert. Man hat geschaut, wie sieht das da drin genau aus. Und man hat festgestellt, das sieht aus wie bei modernen Menschen. Nun, das Innenohr ist wichtig, weil es ist deswegen wichtig, um unsere Balance zu halten beim Gehen. Und das heißt ganz einfach, wenn das Innenohr gleich aufgebaut war, dann konnte der höchstwahrscheinlich genauso gut laufen wie wir. Also überhaupt kein Grund, den irgendwie als Übergangsform einzustufen. Ich gebe jetzt noch ein paar Dinge an. Der Homo erectus, der hat Werkzeuge benutzt. Er hat Feuer gemacht, er hat seine Toten begraben, er hat Farben verwendet, er konnte sprechen und er hat Seefahrt betrieben. Ich gehe auf drei Punkte noch mal kurz ein hier. Die Werkzeugbenutzung zum nächsten Mal. Hier ist ein Speer, der für die Großwildjagd eingesetzt wurde, aus Schöningen in Niedersachsen. Und da sagt jetzt ein Vertreter der Evolutionstheorie dazu Folgendes, der Hartmut Thieme: Die Wurfspeere aus Schöningen fanden sich auf einem Jagdlagerplatz. Sie werden ganz neue Erkenntnisse über den Zeitraum und die Umstände bei der Herausbildung der Großwildjagd zur Zeit des Homo erectus liefern. Denn es sind zugleich die ältesten vollständig erhaltenen Jagdwaffen der Menschheit. Sie belegen eindeutig, dass der Urmensch ein äußerst geschickter Jäger war. Ausgestattet mit hervorragenden technischen Fertigkeiten in der Holzbearbeitung, war er zu dieser frühen Zeit längst befähigt, eine Großwildjagd mit speziellen Waffen vorausschauend zu planen, zu organisieren, zu koordinieren und erfolgreich durchzuführen. Ja, der musste ja gutes Gehirn gehabt haben, oder? Und die mussten gut zusammenarbeiten können. Wie kann man da behaupten, dass das ein affenartiger Vorfahre war oder irgendeine Übergangsform überhaupt? Die Handaxt, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, diese Steinwerkzeuge werden normalerweise nicht als Axt bezeichnet. Man hat diese Steinwerkzeuge vor allem in der Nähe von Gewässern wie Flüssen, Seen oder Tümpeln, aber kaum in Höhlen gefunden. Warum? Hier ist die evolutionistische Anthropologin Eileen O'Brien. Und die vermutet, dass die Handaxt jetzt nicht nur zum Schlachten, Schneiden verwendet wurde, sondern vor allem als Jagdwerkzeug diente. Also weniger eine Axt, sondern mehr praktisch, um was zu bearbeiten. Ja. Aber sie sagt jetzt noch was Wichtiges. Sie sagt vor allen Dingen als Jagdwerkzeug. Die geht jetzt nämlich davon aus, dass diese angebliche Handaxt oder was es auch immer war, eigentlich ein Wurfprojektil war, mit dem der Homo erectus Tiere erlegte hat, die dann zum Tränken an Gewässer kamen. Sie sagt Folgendes: Es wurden verschiedene Verwendungsmöglichkeiten für die Handaxt vorgeschlagen. Schlachten, Schneiden, Schaben, Graben und Trennen. Dass die Handaxt speziell für diese Aufgaben entwickelt wurde, konnte jedoch nicht gezeigt werden. Eine Alternative ist, dass die Handaxt als Wurfprojektil verwendet wurde. Wenn man die Handaxt wie einen Diskus warf, verhielt sie sich, ich zeige euch nachher gleich nochmal ein Bild, in dem ansteigenden Teil ihrer Flugbahn wie ein Diskus, das heißt, sie rotierte horizontal symmetrisch, aber im Gegensatz zu einem Diskus drehte sie sich aber, nachdem sie die höchste Höhe der Flugbahn erreicht hatte und begann ihren Sinkflug mit der Kante senkrecht nach unten, sodass es wie eine Waffe gewirkt hat. Also, Diskuswurf sieht ja so aus, der junge Mann wirft hier den Diskus. Jetzt kann man sich vorstellen, dass er die Handaxt so warf, vielleicht auch mit einem speziellen Werkzeug aus Leder, ja, das ist ja auch möglich. Und der Diskus verhält sich ja so, also oder speziell diese Waffe hier, dass er zunächst einmal so um die eigene Achse sich dreht. Ja? Die Achse hier, die Drehrichtung nach oben. Und wenn das Ding dann seinen höchsten Punkt der Bahn erreicht hat, dann dreht sich das plötzlich um und kommt dann so unten auf. Und da ist es natürlich dann wirksam als Waffe. Das erinnert uns doch irgendwie ganz stark an Bumerangs. Und zwar an Jagdbumerangs. Ihr kennt die Sportbumerangs. Ja, die wirft man, die kommen wieder zurück, wenn man es gut kann. Aber die Jagdbumerangs, die kommen nicht zurück. Die sollen auch nicht zurückkommen. Die sollen das Tier treffen, die sollen das betäuben oder irgendwie eben bewusstlos machen, sodass man das dann leicht zur Strecke bringen kann. Und das ist eben diese Dinger, die eben in Australien eingesetzt werden. Also so und ähnlich, diese Waffe zu verwenden. Die Eileen O'Brien sagt, als Wurfprojektil ist die klassische Handaxt funktionell und effizient entworfen. Kombiniert mit der überragenden Kraft des Homo erectus und einem lebenslangen Training wäre die Handaxt eine wichtige Waffe gewesen. Jetzt gibt es noch einen Wissenschaftler, der hat das ausprobiert. Der hat gesagt, das probieren wir aus, ob die Eileen recht hat. Der Professor William Calvin, der hat Folgendes gemacht, der hat die Dinger nachgebaut aus Fiberglas und hat Wurfexperimente gemacht. Und er sagt, wir wiederholten die Experimente von O'Brien mit 5 einfachen Handäxten aus Algerien und einem Fiberglas-Replikat. Sie zeigten alle dieselbe aerodynamische Besonderheit wie die Exemplare, die O'Brien testete. Sie neigten dazu, auf der Kante zu landen und damit eben als Waffe zu dienen. Der nächste Punkt, den ich noch angesprochen hatte, das war die Verwendung von Farben. Wie sie ja Eingeborene hier so Farbpigmente heutzutage verwenden. Der Professor Lawrence Barheim, ein Vertreter der Evolutionstheorie, hat den afrikanischen Sedimentschichten, die man der mittleren Steinzeit zugeordnet, was gefunden, nämlich eindeutige Hinweise auf die systematische Sammlung und Weiterverarbeitung von Farbpigmenten. Braun, Rot, Gelb, Lila, Blau und Rosa. Also richtig so eine Farbpalette haben sich die da zusammengestellt. Alle gewonnen aus lokal verfügbaren Mineralien. Warum ist das so wichtig mit diesen Farben? Ja, er sagt jetzt Folgendes. Nach ihm wurden diese Farbzusammenstellungen für Körperbemalungen und Höhlenmalereien verwendet, aber sie weisen eindeutig auf abstraktes Denkvermögen und jetzt kommt was ganz was Wichtiges. Er sagt, das ist ein Beweis dafür, dass die sprechen konnten. Er sagt, die Verwendung von Farbsymbolik ist eine Abstraktionsleistung des Gehirns, die nicht ohne die Fähigkeit zu sprechen denkbar ist. Wie gesagt, ein Vertreter der Evolutionstheorie sagt hier, der konnte sprechen. Und wir werden nachher noch mehr hören zum Sprechen. Wenn ein Tier sozusagen sprechen könnte, dann wäre es ein Mensch. Weil das nämlich das Merkmal ist, was uns auszeichnet. Unter anderem, aber vor allen Dingen. Also wenn man das hier nochmal anschaut, okay, wir gehen einen Schritt weiter noch. Einen Schritt, den modernen Menschen ganz rechts brauchen wir uns nicht anschauen. Aber wir schauen uns jetzt noch den Neandertaler an. Den habt ihr ja sicherlich schon öfters gehört, gesehen. Aber auch ohne, dass man Experte ist, kann man schon sehen, dass man es hier mit einer Schädelform zu tun hat, wie sie heute auch noch vorkommt. Auch der Neandertaler war einfach ein Mensch. Er hat Werkzeuge benutzt, er hat Feuer gemacht, er hat seine Toten begraben, er hat Höhlenmalereien erstellt, er konnte sprechen, er spielte auf Musikinstrumenten, er hat Schmuck benutzt und er hat sogar Heilkräuter verwendet. Auf drei Punkte gehe ich nochmal ein. Werkzeugbenutzung, also wie hier, die waren, das weiß man, sehr geschickt, Werkzeuge herzustellen. Das ist interessant, er sieht hier gar nicht mehr so affenartig oder übergangsmäßig aus. Ihr werdet es feststellen, dass man in den letzten Jahrzehnten die Abbildungen alle austauscht in den Büchern. Weil man mittlerweile verstanden hat, man kann den doch nicht mehr als Übergangsform verkaufen. Und man macht den mittlerweile ziemlich menschenartig in den Darstellungen. Das geben die Vertreter der Evolutionstheorie offen zu. Und hier ein jüngerer Wissenschaftler, der Professor Metin Ehren, ein evolutionistischer Anthropologe, er sagt, wenn wir an Neandertaler denken, müssen wir aufhören, an Begriffe wie dumm oder weniger entwickelt zu denken. Unsere Forschungsergebnisse greifen eine tragende Säule der lange gehegten Auffassung, dass Homo sapiens höher entwickelt sei als der Neandertaler an. Also der ist sozusagen eine Speerspitze, Vertreter der Evolutionstheorie sozusagen, der hier ein Element aus dieser ganzen Kette rausnimmt, weil er sagt, den können wir nicht mehr drin lassen. Das war nie und nimmer was anderes als ein Mensch. Hier sind Höhlenmalereien, wie in Lasso in Frankreich, ganz fantastisch, kann man jetzt hier nicht so gut sehen, man muss in die Höhle direkt reingehen. Wenn man hier eine kleine Vergrößerung hier hat, links sieht man diesen Stier. Der Pablo Picasso, dieser berühmte Maler, der war 1940 in den Höhlen von Lasso. Und der kam da raus und hat dann gesagt, wir haben nichts erfunden. Er hat gesagt, die konnten so gut malen. Der war richtig frustriert, kann man sagen, dass die so gut malen konnten. Ja? Woher konnten die das? Kein Grund anzunehmen, dass die auch nur irgendwie weniger entwickelt waren als wir. Der Professor Erik Trinkaus, evolutionistischer Anthropologe, sagt, obwohl niemand vorhergesagt hatte, wie das Zungenbein des Neandertalers aussehen würde, waren nur wenige überrascht, als es sich zeigte, dass es nur eine geringfügig größere Variante des menschlichen Zungenbeins war und ganz und gar nichts mit dem Zungenbein von Affen zu tun hat. Viele Anthropologen kamen zu der Überzeugung, dass Neandertaler in der Lage gewesen wären, jede moderne Sprache zu sprechen, mit jedem beliebigen Akzent. Also die konnten sprechen wie wir. Kein Grund, also denen irgendwas anderes anzudeuten oder anzudichten. Überhaupt, waren das Höhlenmenschen? Hat es die Höhlenmenschen überhaupt gegeben? Zu meiner Zeit, wo ich noch in die Schule gegangen bin, da gab es die noch überall in den Abbildungen. Mittlerweile im Internet stellt man fest, man rudert zurück. Man gibt zu, Moment, die haben gar nicht in Höhlen gelebt, sondern in Zelten. So ähnlich wie hier wahrscheinlich. Die Höhlen, die suchten diese Menschen damals im Wesentlichen nur für kultische Zwecke auf. Noch was kommt dazu. Der Professor John Hawkes, ein Vertreter der Evolutionstheorie, sagt, also laut ihm sind die Indizien, stellen wir uns das mal vor, für eine Kreuzung zwischen dem modernen Menschen und dem Neandertaler unwiderlegbar. Es gibt keine andere Möglichkeit, die Befunde zu erklären. Er sagt, Neandertaler und moderner Mensch haben sich gekreuzt. Und jeder, der sich ein bisschen auskennt mit Züchtung bei Tieren, bei Pflanzen, der weiß, dass sich eine Kreuzung nur dann machen lässt, wenn die zwei zur selben Art gehören. Nur dann geht es. Ich kann zum Beispiel Hund und Hund kreuzen, da kommt ein Hund raus. Katze mit Katze kommt eine Katze raus. Aber Hund und Katze klappt nie. Warum? Das sind zwei verschiedene Arten. Es funktioniert nur diese Kreuzung, wenn sie zur selben Art gehören. Und damit ist ausdrücklich bewiesen, dass der Neandertaler ein Mensch war wie wir. Jetzt eben aus der Genetik. Und hier hat man so eine Rekonstruktion von dem Professor Zollikofer, Vertreter der Evolutionstheorie. Das hat man eine Zeit lang auf seiner Webseite gesehen. Das hat er wieder weggetan, hat ihm nicht so gefallen wahrscheinlich, weil dann viele gesagt haben, ja, das sieht doch aus wie ein moderner Mensch hier. Das ist ein Neandertaler Kind. Mal abgesehen von den wirren Haaren und der etwas primitiven Kleidung. Aber das täuscht nicht drüber hinweg, dass solche Menschen heutzutage auch noch rumlaufen, oder? Das sind normale Menschen. Ja? Die Bandbreite beim Menschen ist viel größer, als wir denken. Es gibt keinen normalisierten Menschen. Ja? Gott hat da viel mehr Bandbreite reingelegt, als wir das oft wahrhaben wollen. Also wenn man das alles zusammenfasst, hier haben wir einen Menschen vor uns. Jetzt machen wir noch eine ganz kurze Betrachtung. Jetzt kommt jemand, würde sagen, Moment, wir haben doch noch moderne Funde, wir haben noch mehr gefunden. Ja, es wurde mehr gefunden, diese grauen Punkte hier, das sind noch weitere Funde. Da gehe ich nur in einer Folie jetzt kurz drauf ein. Da hat man gefunden den Homo gautengensis, der ist aber umstritten. Warum? Man hat zu wenig Material gefunden. Man weiß nicht genau, was das war. Der Homo heidelbergensis, der ist auch umstritten, ähnlich dem Homo erectus oder dem Neandertaler ist er wahrscheinlich gewesen. Aber insofern nichts Neues für uns. Der Homo antecessor, auch umstritten, wahrscheinlich wieder ähnlich dem Homo heidelbergensis oder Homo erectus, also auch wieder bekannte Teile. Der Homo naledi, umstritten, ähnlich dem Homo erectus, dem Neandertaler oder vielleicht sogar uns ähnlich, dem Homo sapiens. Und zum Schluss der Homo floresiensis, eine kleinwüchsige oder man könnte sagen eine Zwergvariante von Homo erectus. Also wenn man das alles mal zusammennimmt, damit höre ich jetzt mal auf mit dieser Betrachtung, haben wir hier Folgendes. Wir haben auf der linken Seite alles Affen. Auf der rechten Seite alles Menschen. Aber was uns fehlt, ist das hier, die Zwischenformen. Die sind gar nicht da bei genauer Betrachtung. Jedenfalls kann ich sie wissenschaftlich gesehen, wenn ich ehrlich bin, nicht vertreten. Man sieht es aus der Tatsache, dass die sich streiten alle miteinander. Ja? Dass man es eben nicht sagen kann. Und jetzt lasse ich noch zum Schluss einige, also nicht zum Schluss meines Vortrags, aber dieses Punkts, einige Wissenschaftler sprechen, Vertreter der Evolutionstheorie, die das offen zugeben, das ganze Dilemma. Sie sagen, wir, der Nils Eldridge, wir Paläontologen haben gesagt, dass die Geschichte des Lebens, die Story von der graduellen Veränderung, also dieser stufenlosen Veränderung, unterstütze, und jetzt kommt's, obwohl wir die ganze Zeit wussten, dass dies nicht der Fall ist. Die haben schon geahnt, wir haben eigentlich nichts. Aber jetzt sind die Befunde so erschlagend momentan, wir müssen es zugeben. Der Professor Naoki Takahata, evolutionistischer Genetiker, sagt, es gibt nicht genügend Hinweise aus dem Fossilienbericht, um die Frage beantworten zu können, wann, wo und wie Homo sapiens entstand. Ja, also wenn die Evolutionstheorie uns nicht beantworten kann, wann, wo und wie der Mensch entstand, dann kann sie uns eigentlich gar keine Antworten geben, oder? Und ganz bekannt, der Professor Richard Leakey, vielleicht einer der bekanntesten Forscher in dem Gebiet, er sagt, wenn man mich bezüglich der menschlichen Vorfahren zu einer Antwort drängen würde, müsste ich ganz eindeutig sagen, dass alles, was wir haben, ein großes Fragezeichen ist. Bis heute wurde nichts gefunden, was man als sichere Übergangsspezies zum Menschen bezeichnen könnte, einschließlich Lucy. Wenn man mich weiter zu einer Antwort drängen würde, müsste ich sagen, dass es mehr Hinweise auf ein plötzliches Erscheinen des Menschen als auf einen abgestuften Evolutionsprozess gibt. Nun, was er damit eigentlich sagt, er ist sich dessen nicht bewusst. Aber wenn ich einen Schöpfer habe, dann habe ich ein plötzliches Erscheinen, so wie es uns die Bibel erklärt, dass Gott nämlich den Menschen aus dem Staub erschuf. Nicht in Jahrmilliarden, sondern der Schöpfer war mächtig genug, das aus dem Nichts zu machen oder aus dem Staub. Der war plötzlich da. Und das sehen die eigentlich, wenn sie ehrlich sind, sehen sie genau den Befund. Aber man will es halt nicht wahrhaben. Ich fasse das nochmal zusammen. Die Fossilienfunde bestätigen dieses evolutionäre Entwicklungsschema nicht. Und es gibt auch keine eindeutigen Zwischenglieder zwischen dem vermuteten affenartigen Vorfahren und dem modernen Menschen. Und die Funde weisen uns einfach darauf hin, dass es eine Trennlinie gibt zwischen Mensch und Affe. Und weil keine fortschreitende Entwicklung beweisbar ist, gibt es auch gar keine Hoffnung drauf, keine berechtigte Hoffnung, dass da mal ein Übermensch kommen sollte. Ja, das ist Fantasie. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Ein Mensch ist ein Mensch, ein Affe ist ein Affe. Die Vertreter der Evolutionstheorie, die versuchen ja anhand der Fossilien eine Entwicklungsreihe bis zum Menschen zu konstruieren. Aber jetzt müssen wir mal überlegen, eine solche Entwicklung, die würde ja viel mehr bedeuten, als nur das Aussehen zu verändern. Die tun sich ja relativ leicht, solche Bilder darzustellen. Das kann ja Kind schon, solche Abfolgen zu machen von einem Tier zum nächsten. Die kann ich hinmalen. Aber solche Veränderungen, da muss ja innen drin viel mehr passieren, als nur äußerlich sichtbar. Kein Tier, einschließlich diesem vermuteten affenartigen Vorfahren des Menschen, verfügt auch nur ansatzweise über die Fähigkeit des Menschen. Denkt man doch mal nach, welches Tier kann musizieren wie der Mensch? Komponieren? Keins. Das ist hier ein Ausschnitt aus einer Komposition von Johann Sebastian Bach. Der Professor Oliver Sacks, ein evolutionistischer Neurologe, er sagt, das Ausdrücken von Worten, Kunstfertigkeiten oder Sequenzen durch Melodie und Takt kommt nur beim Menschen vor. Er sagt, es gibt nichts ansatzweise bei den Tieren hier, gar nichts. Das ist plötzlich nur da beim Menschen, für ihn plötzlich. Denkt man an die Malerei, hier ein Rembrandt-Gemälde, das zeigt uns Jeremia, wie er gerade über die Zerstörung von Jerusalem trauert. Ein Affe kann höchstens klecksen, irgend so ein Bild zusammenstellen. Ja? Der Mensch kann konstruieren, wie hier der Ingenieur, der mittels Physik, Chemie, Mathematik und so weiter hier so einen Bauplan vom Auto erstellt. Der Mensch kann analysieren, wie hier dieser Arzt, indem er die Daten sozusagen in einem bestimmten Denkschema unterwirft und dann schaut, ja, was könnte es gewesen sein, warum ist der Patient krank? Und was ganz wichtig ist, der Mensch kann sprechen, lesen und schreiben. Und das hier ist eine strikte Trennung, ich habe es hier nochmal gemacht, zwischen Affe und Mensch. Da gibt es nichts zwischendrin. Man kann sagen, Lesen ist die Fähigkeit, eine Sprache zu lesen und Schreiben ist die Fähigkeit, eine Sprache zu schreiben. Also Lesen und Schreiben hat immer mit Sprache zu tun. Und wenn wir schon bei den Sprachen sind, es gibt weltweit über 6000 Sprachen. Da muss man sich schon die Frage stellen, ja, woher kommen die jetzt? Woher kommen diese Sprachen? Können die Sprachen im Rahmen der Evolutionstheorie erklärt werden? Können die das? Können die das so erklären? Hier ist ein Wissenschaftler, der sich mit Sprachen befasst, wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Philipp Liebermann. Er sagt, die Fähigkeit zu sprechen, und jetzt kommt's, ist gleichbedeutend damit, ein Mensch zu sein. Er sagt, wer sprechen kann, ist ein Mensch, und wer nicht sprechen kann, ist keiner. Tiere, die sprechen könnten, wären menschlich, weil das, was uns von Tieren unterscheidet, die Gabe der Sprache ist. Der muss es wissen, der befasst sich ja mit dieser Wissenschaft. Wenn die Sprachen durch Evolution aber entstanden wären, dann müsste man doch irgendeine Weiterentwicklung von den primitiven zu den komplexeren Sprachen feststellen. Und dann ist noch was, man sollte auch erwarten, dass die Menschenaffen, die stehen ja nach der Evolutionstheorie dem Menschen am nächsten, dass die doch gute Voraussetzungen zum Sprechen haben. Wenn die uns schon so nahe sind, dann müssten die doch gut sprechen können oder wären nahe dran. Kommen wir gleich auf den Punkt zu sprechen. Wer sich ein bisschen mit antiken Sprachen befasst hat, da stellt man fest, dass die viel komplexer waren und viele Beugungsformen hatten. Beispiele: das indische Sanskrit, das klassische Griechisch und Latein. Aber jetzt muss man uns festhalten. Das glaubt man eigentlich gar nicht. Die kompliziertesten und die hochentwickelsten Sprachen, wo sind die? Bei den eingeborenen Stämmen. Bei isolierten eingeborenen Stämmen hat man das gefunden. Diese Sprachen, hat man festgestellt, die sind vielen modernen Sprachen in ihrem Ausdrucksvermögen deutlich überlegen. Hier wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie, der Professor George Simpson. Er sagt, sogar die Völker mit den einfachsten Kulturen haben hochentwickelte Sprachen mit einer komplexen Grammatik und einem großen Wortschatz, dazu in der Lage, alles zu benennen und zu erörtern, was in ihrem Lebensumfeld an Bedeutung ist. Die ältesten Sprachen, die man rekonstruieren kann, sind von einem evolutionären Standpunkt aus betrachtet zeitgemäß, ausgeklügelt und vollständig. Er sagt, die sind fix und fertig und perfekt, sagt ein Vertreter der Evolutionstheorie. Anstatt sich weiterzuentwickeln, stellt man was anderes fest. Die Sprachen werden im Laufe der Zeit immer simpler und immer ausdrucksschwächer. Die Anzahl der Beugungsformen und des Vokabular nehmen im Laufe der Zeit ab. Wenn man sich Englisch anschaut, das glaubt man kaum, Englisch hat 65-85% des ursprünglichen Vokabulars verloren. Also das Englisch, das wir heute sprechen, das hat sehr viel schon verloren und verliert ständig weiter. Muss man eigentlich dann eher eine Darstellung über die Komplexität, über die Zeit wie hier bringen. Ihr versteht, von Evolution ist ja keine Rede. Und dann kommt noch was dazu. Menschenaffen, die nach der Evolutionstheorie dem Menschen viel näher stehen als Vögel, die können keine sprachlichen Laute erzeugen. Aber die verwandtschaftlich viel weiter stehenden Papageien können das sehr gut. Hallo. Das ist jetzt hier etwas leise. Also ihr könnt euch das vorstellen, ein Papagei kann einen Menschen nachahmen. Aber der Affe, was kann der? Der kann nur, eben so einen gequälten Laut hervorbringen. Woran liegt es? Die Vögel oder hier eben die Papageien, die haben ein zweigeteiltes Sprachzentrum in der linken Gehirnhälfte wie beim Menschen. Aber beim Affen fehlt komplett die anatomische Struktur dafür. Nichts davon vorhanden. Der Professor Terence Deacon sagt nochmal dazu, wieder so ein Sprachforscher, der Vertreter der Evolutionstheorie, in der Tat sind die meisten Vögel den Säugetieren weit überlegen, wenn es darum geht, Laute zu produzieren. Die bemerkenswerte Fähigkeit von uns Menschen, sprachliche Laute zu erzeugen, ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Wenn man mal in die Bibel reinschauen würde, dann würde es einen vielleicht doch nicht wundern, weil Gott eben nur den Menschen mit einer Sprache ausgestattet hat. Aber für die Vertreter der Evolutionstheorie ist es ein Riesenrätsel. Also ich fasse es nochmal zusammen. Die Evolutionstheorie hat keine Erklärung für die Entstehung der Sprachen. Und die Menschenaffen, die sind anatomisch, also vom Aufbau, weit davon entfernt, sprechen zu können. Und anstatt sich zu verbessern, degenerieren die Sprachen fortlaufend. Die Fähigkeit zu sprechen ist allein uns, nämlich den Menschen, vorbehalten. Und das deutet auf was hin? Na, auf enorme Unterschiede im Gehirn zwischen Mensch und Affe. Da müssen wir hinschauen. Nicht aufs Aussehen, das ist gar nicht so wichtig. Aber was da drin los ist. Der Professor Steven Pinker, ein evolutionistischer Linguist, nochmal ein Sprachforscher, sagt, Sprache unterscheidet sich offensichtlich sehr von den Kommunikationssystemen anderer Lebewesen. Das einzigartige kombinatorische System, genannt Grammatik, macht die menschliche Sprache unbegrenzt. Sogar die für die menschliche Sprache zuständige Gehirnregion ist einzigartig. Er sagt, wir haben hier etwas Einzigartiges vor uns. Wir finden nichts ansatzweise. Manche versuchen, das menschliche Gehirn mit so einem Großrechner wie hier zu vergleichen. Das gelingt nur ziemlich schlecht, aber ich werde es mal ein bisschen versuchen. Aber zunächst einmal, was sagt hier ein Gehirnforscher? Wieder ein Vertreter der Evolutionstheorie. Der Andrew Witten, der stellt fest, dass im Alter von 3 Jahren, also wenn ein Kind 3 Jahre alt ist, ein Kind nicht in der Lage ist, die Wirkung von Aktionen anderen Personen zuzuschreiben. Also mit 3 Jahren ist das Kind noch sehr auf sich selber fixiert. Das kann noch nicht sagen, woher kommt das, was ihm geschieht. Aber, jetzt sagt er weiter, im Alter von 5 Jahren hat das Gehirn des Kindes aber bereits die Fähigkeit entwickelt, sich gedanklich in andere Menschen hineinzuversetzen. Die können mit 5 Jahren sich quasi in einen anderen Menschen reindenken. Hätte man nicht gedacht, oder? Mal aufpassen bei den Kindern. Schimpansen sind dazu mit keinem Alter in der Lage. Nie. Das menschliche Gehirn ist ein Wunderwerk. Wir haben da Nervenzellen, Neuronen da drin, 100 Milliarden Stück. Das ist eine 1 mit 11 Nullen. Die Neuronen sind miteinander verbunden. Im Schnitt jedes einzelne Neuron mit 1000 bis 10.000 anderen Neuronen quer, kreuz und quer das ganze Gehirn durch. Das sind 100 Billionen Verbindungen. Das ist eine 1 mit 14 Nullen. Und jetzt ist interessant, wenn so ein Kind heranwächst, so ein Kleinkind, dann passiert Unglaubliches in dem Gehirn. Pro Sekunde stellt dieses Gehirn von dem Kind laufend neue Verbindungen her. 1 Million neue Verbindungen pro Sekunde werden hergestellt. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, wie unglaublich schnell so ein Kind lernt. Wenn man von einer Rechenkapazität reden kann überhaupt und das mal vergleichen möchte, was eigentlich schwierig ist, aber man kann es mal versuchen, dann hätte das menschliche Gehirn so eine Rechenkapazität von 1 Milliarde Milliarden Instruktionen pro Sekunde. Das ist eine 1 mit 18 Nullen. Aber eigentlich ist das gar nicht richtig. Das Gehirn ist viel leistungsfähiger, weil nämlich alles parallel abläuft. In dem Rechner, den ich jetzt hier habe, läuft alles der Reihe nach ab. Oder ein paar parallele Prozesse, aber die kann man vergessen im Vergleich zu dem, was in unserem Gehirn abläuft. Also rechts das Gehirn, links unsere Milchstraße, jedes Pünktchen da, sieht man gar nicht so gut in der Abbildung. Das sind 100 Milliarden Sterne und so viele Nervenzellen haben wir in unserem Gehirn. Wir haben ein kleines Universum da drin. Und noch was, was interessant ist, das Gehirn funktioniert wahrscheinlich wie ein gigantischer Wahrscheinlichkeitsrechner. Jetzt müsst ihr euch Folgendes vorstellen. Während ich jetzt zu euch spreche, berechnet euer Gehirn ständig, welche Wörter ich als nächstes sprechen werde. Und wenn das euer Gehirn nicht tun würde, dann könntet ihr mir nicht folgen. Also ihr versteht mich nur deswegen, weil ihr mir immer voraus seid. Wenn ein Teil des Gehirns ausfällt, dann können andere Gehirnteile die Funktion übernehmen. Am Computer ist es schlecht, oder? Wenn man da einfach irgendein Teil rausnimmt, dann ist die ganze Kiste kaputt. Die Verteilung der Information ist auf das gesamte Gehirn und das ermöglicht es, dem Gehirn eben die Information wieder herzustellen. Und noch was, unser Gehirn, das hat keine Bereiche, die nicht benötigt werden. Die Vertreter der Evolutionstheorie sagen, naja, da gab es die Entwicklung und während dieser Entwicklung vom affenartigen Vorfahren, da müssen ja irgendwelche Reste übrig geblieben sein im Gehirn von den Vorfahren, die man nicht mehr braucht. Aber da ist nichts übrig. Man stellt mittlerweile fest, dass es keine nutzlosen Teile in unserem Gehirn gibt, sondern es ist ein komplexes Organ, in dem alle Teile ihre genau bestimmte Funktion haben. Die moderne Gehirnforschung ist momentan dabei, diese ganzen fantastischen Dinge zu erforschen. Da kann ich jetzt aber nicht drauf eingehen, das wäre ein eigener Vortrag. Der evolutionistische Biochemiker Isaac Asimov sagt, im Menschen findet sich ein 1,5 Kilogramm schweres Gehirn, das, soweit wir wissen, die komplexeste und strukturierteste Anordnung von Materie im gesamten Universum darstellt. So wertvoll ist sozusagen euer Gehirn. Jetzt ist natürlich die Frage, kann das sein, dass unsere Gedanken nur irgendwelche physikalisch-chemischen Vorgänge sind, die sich da drin abspielen. Weil der Vertreter der Evolutionstheorie, der ist ja Materialist. Der lässt nichts anderes zu außer Materie. Der Charles Darwin, der hatte da Kopfschmerzen mit der Idee. Ein Zitat von ihm. Doch dann steigt in mir immer wieder der schreckliche Zweifel auf, ob die Schlussfolgerungen des menschlichen Verstands, der sich ja aus dem Verstand der niedriger stehenden Tiere entwickelte, irgendeinen Wert haben und man ihnen überhaupt vertrauen kann. Würde irgendjemand den Schlussfolgerungen eines Affen vertrauen? Er sagt, wenn mein Gehirn vom affenartigen Vorfahren abstammt, durch einen zufallsgesteuerten Prozess, woher weiß ich dann, dass ich überhaupt richtig denke? Sind meine Schlussfolgerungen am Schluss alle ganz falsch? Bin ich nur programmierte Maschine und ich meine nur, ich würde irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen? Mit anderen Worten, er muss sich selber in Frage stellen. Noch jemand, der das deutlich zum Ausdruck bringt, ist der Professor John Haldane, Vertreter der Evolutionstheorie. Er sagt, es erscheint mir immens unwahrscheinlich, dass der Verstand ein reines Nebenprodukt der Materie ist. Denn wenn meine mentalen Prozesse, also meine Denkprozesse, allein durch die Bewegungen der Atome in meinem Gehirn bestimmt wären, hätte ich keinen Grund anzunehmen, dass meine Überzeugungen wahr wären. Er sagt, wenn alles nur irgendwelche Blitze, biochemische Prozesse sind, woher will ich dann wissen, ob meine Überzeugungen, meine Gedanken richtig sind? Er sagt weiter, folglich hätte ich keinen Grund davon auszugehen, dass mein Gehirn alleine auf Atomen beruht. Um dieser unausweichlichen Schlussfolgerung aus dem Weg zu gehen und um nicht den Ast abzusägen, auf dem ich sozusagen sitze, bin ich gezwungen anzunehmen, dass der Verstand nicht alleine auf Materie beruht. Das ist interessant, man kann alleine mit Logik hier drauf kommen, dass das nicht stimmen kann, der ganze Materialismus, sondern dass beim Gehirn und beim Verstand, dass da noch was Nicht-Materielles da sein muss. Und da gibt es noch einen ganz bekannten Philosophen in unserer Zeit, der sehr angefeindet wurde, weil er ein Buch geschrieben hat. Der Thomas Nagel. Er sagt Folgendes. Wenn die Evolutionsbiologie eine physikalische Theorie ist, als diese generell aufgefasst wird, dann kann sie das Auftreten des Bewusstseins und anderer Phänomene, die nicht physikalisch reduzierbar sind, nicht erklären. Wenn also der Geist kein Produkt der biologischen Evolution ist, wenn Organismen mit geistigem Leben keine wundersamen Anomalien, sondern ein wesentlicher Bestandteil der Natur sind, und jetzt sagt er, dann kann die Biologie keine rein physikalische Wissenschaft sein. Er sagt, liebe Kollegen von der Evolutionsbiologie, wenn ihr den Geist nicht erklären könnt materialistisch, dann ist eure materialistische Theorie falsch. Dann muss da mehr sein, was über die Materie hinausgeht. Ich fasse das nochmal zusammen. Mensch und Affe unterscheiden sich nicht nur vom Aussehen voneinander, wie uns diese fehlenden Zwischenglieder in den Fossilien belegen, sondern der größte Unterschied spiegelt sich im Verhalten des Menschen wider. Und das Verhalten ist auf die geistigen Fähigkeiten zurückzuführen, die man beim Affen nicht einmal ansatzweise findet. Und Grundlage ist eben das menschliche Gehirn. Dieses Wunderwerk mit dieser Komplexität, die wir uns nicht vorstellen können. Die physikalisch-chemischen Vorgänge reichen einfach bei weitem nicht aus, um den Verstand und Begriffe wie Bewusstsein und Geist zu erklären. Die Bibel sagt dazu, doch auf den Geist im Menschen kommt es an, auf diese Gabe des Allmächtigen. Sie allein gibt ihm Verstand. Jetzt möchte ich kurz auf die Antworten der Bibel auch zu sprechen kommen. Die biblische Weltgeschichte, wenn man sich mit der Bibel wirklich auseinandersetzt und das nur, nicht nur als eine Anleitung versteht für ein besseres Leben, dann haben wir da eine Weltgeschichte, die dem evolutionistischen Modell völlig entgegengesetzt steht. Da lesen wir, dass die Welt nicht durch einen Urknall entstanden ist vor 15 Milliarden Jahren, sondern vor circa 6000 Jahren, ganz andere Zeitskala, durch das Wort eines allmächtigen Schöpfers ins Dasein gerufen. Dabei hat Gott die Tiere und auch die Affen erschaffen. Der Bauplan sozusagen kommt von dem Schöpfer selber. Die ersten Menschen aber erschuf Gott in seinem Bild. Und der Mensch hat sich nicht damit aus den Tieren entwickelt, sondern er war von Anfang an als eine eigene Schöpfung gedacht und er sollte ein Gegenüber von Gott sein. Charakterlich, ja. Aber anstatt mit dem Schöpfer zusammenleben zu wollen, was war da? Wir wissen das, die ersten Menschen, die wollten unabhängig und selber wie Gott sein. Sie haben gegen Gott rebelliert. Ich denke, das steckt in uns allen irgendwo noch drin. Wenn man da in sich reinhört, merkt man, da ist irgendwas, was Gott widerstrebt. Das ist schon angeboren. Ja? Als Folge von diesem Problem, das damals war, dieser Rebellion, hat Gott seine ursprüngliche fehlerlose Schöpfung verändert. Man kann sagen, er hat sie umprogrammiert. Und was hat er gemacht? Vorher gab es das nicht. Es gab vorher kein Leid und kein Tod. Aber dann gab es das. Die Menschheit hat sich aber dann weiterhin rasant vermehrt und hat sich immer mehr von Gott abgewendet, lesen wir. Und die Menschen damals, lesen wir in der Bibel, die waren nicht primitiv, sondern die waren zivilisiert. Und die haben Städte gebaut. Der Mensch war eigentlich nie primitiv. Warum? Ja, weil er im Bilde Gottes erschaffen war und nicht im Bilde des Affen. Also vielleicht haben die Menschen damals zunächst einmal sogar schon solche Städte gehabt, wie hier. Der Mensch war mit Sicherheit nicht primitiv. Der Schöpfer hat das Treiben des Menschen, dieses selbstsüchtige Treiben beendet und hat eine globale Überschwemmungskatastrophe, die Sintflut, geschickt und alle landlebenden Tiere und fast alle Menschen ausgelöscht. Und nur einige wenige Menschen sind entkommen. Warum? Weil sie Gott geglaubt hatten und ein Boot gebaut hatten, das sie rettete. Also wir alle sind im Prinzip die Überlebenden einer Katastrophe, wo aber unsere Vorfahren Gott bereits vertraut haben. Wir sind sozusagen schon welche, die das schon mal einen gewissen Vorzug haben, weil wir schon in dieser Linie drin sind von Menschen, die schon mal Gott vertraut haben. Ich habe einen eigenen Vortrag zu dem Thema Nach uns die Sintflut, wo ich auf diese Indizien alle eingehe, dass die Sintflut tatsächlich stattgefunden hat. Nach der Sintflut, was ist denn da passiert? Ja, da musste die Menschheit natürlich wieder von vorne anfangen. Wenn alles zerstört wäre, heutzutage, stellt euch das vor, die ganze Technologie, alles weg, dann müssten wir wieder anfangen wie die Höhlenmenschen quasi. Ja? Also nach dem Turmbau zu Babel, der dann nach der Sintflut war, ungefähr 100 bis 150 Jahre, hat sich die Menschheit in alle Himmelsrichtungen ausgebreitet und hat langsam wieder die Zivilisation aufgebaut. Und genau aus dieser Zeit dieses Aufbaus, da stammen die Fossilienfunde zum Beispiel von Homo erectus und der Neandertaler. Das heißt, wir sehen in den Fossilien eigentlich, wenn wir das von der Bibel her sehen, nur einen kurzen Ausschnitt aus der Menschheitsgeschichte und keine Jahrmillionen oder Jahrmilliarden. Die Menschen waren nicht primitiver oder unterentwickelter als wir heutigen Menschen, sondern sie hatten einfach nur eine relativ primitive Hilfsmittel. Ja? Wenn ich primitive Hilfsmittel habe, ja, dann erscheine ich vielleicht jemanden anders als primitiv, obwohl ich sehr intelligent sein kann. Erst später sind sie dann umgesiedelt in die von ihnen gebauten Städte. Ich möchte zurückkommen. Zurückkommen zu den drei Fragen am Anfang. Weil die Evolutionstheorie hat uns ja Antworten gegeben. Das möchte ich auch noch, dass uns die Bibel Antworten gibt. Die erste Frage, woher komme ich? Die Antwort ist, ich bin ein Nachkomme der ersten Menschen, die ein allmächtiger Gott vor circa 6000 Jahren erschuf. Und Gott erschuf den ersten Menschen und auch mich in seinem Bild. Ich bin kein Produkt, keiner von euch ist ein Produkt von einem zufallsgesteuerten Jahrmilliarden währenden Evolutionsprozess, sondern jeder von euch existiert, weil es ein allmächtiger Gott schon von Ewigkeit her so geplant hat. Ich bin auch nicht verwandt mit den Tieren, sondern ich bin eine einzigartige Schöpfung Gottes. Und Gott hat mich so erschaffen, dass ich ihm ähnlich bin und er hat mir einen Körper, einen Geist und eine Seele gegeben. Zweite Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Antwort, ich bin hier, um Gott kennenzulernen und wieder eine liebende Beziehung zu ihm zu haben. Das Problem ist eben in unserem Leben die Sünde, die im Wege steht. Aus Gottes Sicht ist es jetzt aber so, dass seit dem Sündenfall kein Mensch mehr gut genug ist, um mit einem sündlosen Gott zusammenzuleben. Wir schaffen das nicht mehr. Wir kriegen das nicht hin. Da können wir uns anstrengen, wie wir wollen. Wir können Gottes Maßstab, der die Perfektion ist, niemals erfüllen. Ich bin auch kein Zwischenprodukt auf einem langen Weg vom Affenmenschen zum Übermenschen. Und weil ich erschaffen und gewollt bin, da hat mein Leben einen Sinn und ein Ziel. Und mein höchstes Ziel ist auch nicht die Befriedigung meiner irdischen Bedürfnisse, was viele Leute heutzutage meinen, sondern das höchste Ziel ist es, dass wir Gott kennen und lieben lernen. Dazu sind wir eigentlich erschaffen. Dritte Frage, wohin gehe ich? Ja, die Bibel ist da ziemlich deutlich. Wenn ich nicht umkehre und an Jesus Christus, den Sohn Gottes, glaube, dann komme ich nach dem Tod in Gottes Gericht und werde verdammt, weil ich Gottes Maßstab nicht entsprechen kann. Mein Leben auf dieser Welt ist nicht mein einziges Leben. Nach dem Tod geht es weiter, ich werde ewig leben. Jeder Mensch lebt ewig. Aber die Frage ist, wo ich die Ewigkeit verbringen werde. Und das hängt davon ab, welchen Weg ich jetzt in diesem Leben hier eingeschlagen habe. Dieses Leben hier ist eigentlich sowas wie eine Probe. In der Schule gibt es viele Proben, die man schreiben muss, einen Test. Gott sagt, okay, jetzt machen wir mal einen Test, mal schauen. Für was entscheidest du dich? Was ist die Entscheidung in deinem Leben? Und es hängt alles nur von einer Frage letztlich ab. Habe ich nicht Jesus Christus vertraut, dann muss ich die ewigen Konsequenzen selber tragen. Deswegen Ihre oder eure Antwort hier an der Stelle. Es ist ja so, Gott hat eigentlich alle Vorkehrungen schon längst getroffen, damit der Mensch gerettet werden kann. Warum? Weil sein Sohn ans Kreuz ging und für die Schuld der Menschen bezahlt hat. Auch für ihre, auch für eure Schuld hat er bezahlt. Es ist schon komplett bezahlt. Und wie gesagt, dass wir Schuld vor Gott haben, naja, wenn man ehrlich ist und in sich reinhorcht, unser Gewissen rührt sich da noch. Leider ist es bei vielen Menschen heutzutage so, dass das Gewissen schon abgestumpft ist. Aber im Grunde kann das jeder Mensch rausfinden, dass er vor Gott nicht recht ist. Also mit anderen Worten, es kann sich eigentlich überhaupt niemand herausreden. Er hätte von nichts gewusst. Also falls so eine Situation gäbe und nach dem Tod würde man vor Gott stehen, dann kann ich mich nicht rausreden und sagen, ich habe es nicht gewusst, du hast dich nicht offenbart. Dann sagt Gott, Moment. Ich weiß nicht, ob er es sagen wird, aber es ist hypothetisch. Gott würde vielleicht sagen, Moment, was ist mit meiner Schöpfung? Hast du mal darüber nachgedacht, wie komplex das eigentlich ist und wie sinnvoll das alles ist? Oder was ist eigentlich mit deinem Gewissen, das ich dir gegeben habe? Mit den moralischen Maßstäben? Weißt du nicht, was richtig ist und was falsch? Weißt du nicht, dass du nicht vor mir recht bist? Das Gewissen ist ja ein Mitwisser. Das heißt, das Gewissen ist eigentlich Gott in uns. Das sagt uns, wie es aus Gottes Sicht sein könnte. Und dann haben wir noch das Evangelium. Wir haben es hier ja ganz gut in dem Land. Ja? Wir haben Bibeln. Kein Mensch kann sagen, ich konnte es nicht wissen. Man kann doch praktisch die Bibel jederzeit kaufen. Gott erwartet eine Reaktion jedes einzelnen Menschen. Und die Reaktion ist einfach das ehrliche Eingeständnis, dass Gott recht hat. Versteht ihr? Gott will eins. Gott will, dass wir aufhören mit dem Versteckspiel. Ich bin ja doch ein guter Mensch. Ich habe mir das 40 Jahre lang eingeredet. Ich habe ja nichts Schlechtes gemacht. Ich habe mich um die Familie gekümmert. Ich habe auch gespendet, war manchmal in der Kirche und so weiter und so fort. Ich habe keinen umgebracht, oder? War doch kein schlechter Mensch. Warum sollte mich, wenn es Gott geben sollte, was ich in Frage gestellt habe natürlich, sollte er mich ablehnen? Aber das ist genau der Punkt. An dem Punkt, da gehört Mut dazu und Selbstüberwindung und natürlich auch Gottes Hilfe, da über seinen eigenen Schatten sozusagen drüber zu springen. Dass der Mensch wirklich im Kern nicht gut ist, sondern böse und gegen einen sündlosen und heiligen Gott rebelliert, das muss einem Gott erst einmal zeigen. Die meisten Menschen leben in der Illusion, das sei nicht so. Gott sei ein lieber Gott. Ja, er ist Liebe, das stimmt. Aber er hat auch einen moralischen Maßstab, den wir nie erreichen können, weil er perfekt ist. Und wir sind, dummerweise jetzt in Anführungszeichen, in seinem Bild. Jetzt erwartet er von seinem Bild, dass wir genau ihn widerspiegeln. Das können wir nicht selber. Also das müssen wir erst einmal zugeben. Und nur wer das zugibt und Gott um Rettung anruft, nämlich um das geht es hier eigentlich, sich vor Gott zu beugen und ihm Recht zu geben, aufzuhören mit dieser Selbstgerechtigkeit, die in uns allen drinsteckt. Wer das macht und der um Gott um Rettung anruft, der wirklich zugibt, ich habe nichts zu bieten, dem rechnet Gott das Opfer seines Sohnes an. Also es hängt wirklich von jedem einzelnen Menschen ab und die Frage ist, wie man reagiert. In der Bibel heißt es, und damit möchte ich schließen, wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten.